Ja, gerade gestern, glaube ich, hat unser Jüngster mich gefragt, Daniel, ja, wie wird es sein bei der Entrückung? Wird man da einen Blitz sehen? Es steht nicht von einem Blitz, aber auf jeden Fall kann man erklären, aber Posaunen wird es. Und das wird man hören, akustisch hörbar, die Posaune Gottes. Denn Posaunen wird es. Das heißt, es ist nicht nur einfach symbolisch. Genauso wenig, wie das symbolisch war damals am Sinai, als das Volk Israel versammelt war am Fuß des Berges und Gott akustisch hörbar zuerst die 10 Gebote verkündigt hat, bevor Mose sie dann auf den Tafeln bringen sollte. Da heißt es, man hörte einen Schofarhall, der immer stärker wurde. Und das Ganze war ja eine erschreckende Erscheinung, der Berg brannte, es war Rauch da und Mose hat ja gesagt, ich bin voll Furcht und Zittern. Was war das für ein Schofarschall? Das war eine himmlische Posaune, ein himmlisches Schofarhorn. Und einen solchen Posaunenklang werden wir hören, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir, jetzt wieder Paulus schließt sich ein in die Gruppe der Lebenden, weil er damals noch lebte, im Gegensatz zu denen, die schon entschlafen waren. Und wir werden verwandelt werden. Und dann erklärt er, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also unser Körper, bei den einen ist er mehr intakt als bei den anderen, aber wir sterben, seit wir in diese Welt gekommen sind. Ja, der Zerfall, die tickende Uhr des Zerfalls, die beginnt schon dann. Und es ist ja so, mit jeder Zellteilung geht es eigentlich der letzten Zellteilung entgegen. Man hat ja noch nicht so lange, seit einigen Jahren herausgefunden, auf dem DNS-Molekül, wo die ganze Erbinformation drauf ist, da gibt es ja einen ganz langen Schlussanhang, der ganz langweilig tönt, immer das Gleiche. Und man hat gesagt, das ist Schrott von der Evolution. Das braucht man nicht mehr. Aber man hat festgestellt, dass nicht alle Menschen die gleiche Länge haben. Und gerade die Menschen, die diese Krankheit haben, bei der man mit 7 Jahren aussieht wie 85. Weiße Haare, ausgefallen, alles verschrumpft und sterben dann auch. Bei denen hat man festgestellt, die haben einen ganz kurzen Anhang dort. Und sobald eine Zelle sich teilt, dann wird bei der Zellteilung nicht alles kopiert. Das wäre wunderbar, wenn wir ein Supervitamin hätten, das sagen würde, alles kopieren, dann würden wir ewig leben. Aber bei jeder Zellteilung wird dieses langweilige Stücklein verkürzt und wenn dann die letzte Verkürzung stattgefunden hat, dann kommt dort aus dem DNS ein Signal, bitte nicht mehr teilen. Und dann stirbt man. Das wird natürlich auch bei der Krebstherapie eingesetzt, weil die Strahlen, die man schickt, die brechen das Molekül natürlich ganz zufällig mal da und darum ist es eben oft hat es schlechte Seiten, aber in der Hoffnung, dass sie eben dort hineinschlagen, dort brechen, wo dann das Signal kommt, nicht mehr teilen. Und dann können diese verrückten Zellen, die down das Signal geben, teilen, 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 kommt plötzlich das Signal nicht mehr teilen. Dann haben wir es da ein bisschen beruhigt. Ja, der langen Rede kurzer Sinn. Wir kommen in diese Welt und beginnen zu sterben schon als Babys. Das ist bereits der Prozess hin zum Sterben. Aber wenn dieser neue Körper auferweckt wird, das wird ein Körper sein, der Unverweslichkeit anzieht. Ein sterblicher Körper, der Unsterblichkeit anziehen wird. In den weiteren Versen von 1. Korinther 15 wird dieser Körper beschrieben. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit oder Ehre. Also viele Leute, die sehen auch heute sehr schön aus vor dem Spiegel. Und andere finden, ja, nicht so, wie man das möchte und so, ja. Aber die Bibel bezeichnet unseren Körper jetzt Unehre und dann in Herrlichkeit. Also dann werden wir alle wirklich perfekt aussehen. Darf noch ein Trost für gewisse Teenager. Aber es gibt noch anderen Trost. Das ist nicht der einzige. Ja, die denken, sie haben eine zu große Nase und so, ja. ganz eigenartig manchmal. Und sie sehen das nur und die anderen sehen es gar nicht. Weiter, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, aus Jesaja, wo der Sieg über den Tod verkündigt wird. Und dann nochmals ein Zitat aus Hosea, wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Das ist das Schöne. Diejenigen, die leben werden bis zur Entrückung, die werden dann rufen können, also lernen wir das gleich auswendig, ja? Wissen wir, was wir dann sagen können? Wir können dann sagen, ich schließe mich jetzt auch ein, oder? Weil ich im Moment noch zu den Lebenden gehöre. Aber das ist nicht die Garantie, dass ich dann 100% da auch dabei sein werde. Aber jetzt kann ich mich zu den Lebenden zählen und kann sagen, also wir die Lebenden, die sollen dann sagen, wo ist, o Tod, dein Stachel? Denn er hat uns gar nicht ermorden können, der Tod. Es wird eine Generation geben, die den Tod nie erleben wird. Und die können sagen, wo ist, o Tod, dein Stachel? Aber die anderen, die müssen auch schon gelernt haben, was dann zu sagen ist. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Ja, wir sind zwar ins Grab gegangen, wir sind verwest, aber jetzt sind wir wieder auf unseren Beinen mit einem perfekten, vollkommenen Körper, der dem entspricht, der Vollkommenheit des Körpers des Herrn Jesus nach seiner Auferstehung entspricht. Ja, dann können wir sagen, wo ist, o Tod, dein Sieg? Ganz schön in Johannes 11, Vers 25, wo der Herr Jesus sagt zu einer Schwester von Lazarus, die so traurig war über den Tod ihres Bruders, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Da nimmt er Bezug auf diejenigen, die einmal entrückt werden. Ich bin das Leben, sagt er. Jeder, der im Griechischen Durativ, der fortwährend lebt und fortwährend an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Aber er sagt auch, ich bin die Auferstehung. Und in den anschließenden Worten, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also diese beiden Namen, ich bin die Auferstehung und das Leben, richtet sich an die Gläubigen, die sterben werden, ich bin die Auferstehung, und die, die nie sterben werden, ich bin das Leben. Und darum sagt er, diese zwei Gruppen gibt es, die, die leben und an mich glauben, werden nicht sterben in Ewigkeit, und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind diese zwei Gruppen. Und dann sagt der Herr, glaubst du dieses? Martha sagt, ja, ich glaube, dass du bist der Messias, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Sie hat das garantiert nicht verstehen können, was das bedeutet. Aber sie hat geglaubt, was der Herr so gesagt hat. Damals war das ja noch nicht entfaltet, wie dann später in den Briefen von Paulus. Der Herr deutet das bereits an, aber entfaltet es noch nicht. Aber das zeigt, dass wir mit dem Herzen mehr glauben können, als was wir wirklich fassen können, verstehen können. Ja, und dann geht es weiter. Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum heißt es hier nicht, der uns den Sieg geben wird? Es ist im Griechischen Präsens und die Präsensform drückt im Griechischen wiederholt aus eine ganz sichere Zukunft. Also der Sinn ist der, Gott sei Dank, der uns ganz gewiss den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ob wir sterben oder ob wir leben, bis zur Wiederkunft des Herrn. Der Sieg ist uns gewiss und dafür können wir jetzt schon danken. Und das ist auch der Dank, den Gläubige aussprechen dürfen am Grab eines Entschlafenen. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Das ist noch nicht das Letzte. Der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Vers 58. Daher ist als Folge aus all diesen Belehrungen, Meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, allzeit überströmend in dem Werke des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Das sind jetzt praktische Konsequenzen aus der Lehre der Entrückung. Da sehen wir, es kommt darauf an, ob wir an die Lehre der Entrückung glauben oder nicht. Das ist nicht einfach, das kann man glauben, ist sowieso nur Theorie, oder? Nein, es hat Auswirkungen aufs Leben. Wenn wir diese Dinge wirklich im Herzen erfasst haben, glauben und damit rechnen und eben unser Leben so ausrichten, wie das dadurch eigentlich gefordert wird, dann ist die Folge daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich und so weiter. Das hat mich beeindruckt in dem Film Die Zuflucht von Corrie ten Boom, wo ja so eindrücklich beschrieben wird, wie Frauen diese Schrecken der Nazizeit im Konzentrationslager erlebt haben. Da gibt es eine Szene, wo sie zusammen sind, da in diesen schrecklichen Camphäusern, und einige Frauen sitzen zusammen und lesen die Bibel und lesen genau diese Stelle. Sie haben ja Zeugnis gegeben im Konzentrationslager, und dadurch sind auch Juden im Konzentrationslager zum Glauben gekommen. Da lesen sie diese Stelle zusammen laut: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmen in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Und sie haben den Tod quasi vor Augen, aber das hat ihnen Kraft gegeben, um auch da für den Herrn zu leben, weil wir die Gewissheit haben: Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Ja, jetzt gehen wir weiter zu Punkt 9, die Entrückung vor der großen Drangsal. Also, wir haben gesehen, auch Ephraim der Syrer, oder wenn Sie wollen, Pseudo-Ephraim, hat ganz klar die Gewissheit gehabt, die Heiligen werden entrückt werden vor dieser letzten schrecklichen Zeit der großen Drangsal. Woher hat er diese Gewissheit? Finden wir das in der Bibel? Nun, in Offenbarung 3, Vers 10 spricht der Herr Jesus zur Gemeinde von Philadelphia. Und er sagt: Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Nun, hier haben wir den Ausdruck, die Stunde der Versuchung. Es ist so, Versuchung hat es durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch gegeben, seit der Zeit im Garten Eden, wo die Schlange gesagt hat: Hat Gott wirklich gesagt? Aber die Bibel spricht hier über eine ganz besondere Zeit der Versuchung, die hier genannt wird mit bestimmtem Artikel, die Stunde der Versuchung. Übrigens, griechisch Hora bedeutet Stunde oder auch Zeitperiode. Ja, also es geht da nicht zwingend um 60 Minuten. Die Stunde der Versuchung, das ist die Zeitperiode der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Nun, eine weltweite Verführungszeit. Damit ist gemeint die schrecklichste Verführungszeit, die eben unter dem Antichristen stattfinden wird. Der Antichrist wird ein falscher Messias sein, und zwar der schlimmste von allen falschen Messiasen. Ich habe ja vor einiger Zeit am Bibelstudietag in Rickenbach das Thema behandelt, über 50 falsche Messiasse im Judentum. Und da haben wir gesehen, dass seit dem Kommen des Herrn Jesus bis heute sind im Judentum über 50 falsche Messiasse aufgetreten, durch all die Jahrhunderte hindurch. Und haben zum Teil riesige Mengen von Menschen verführt. Der letzte falsche Messias im Judentum, das war dieser Rabbi Schneerson aus New York, der aber jetzt gestorben ist. Und der letzte und allerschlimmste Verführer, das wird eben der Antichrist sein, der in Israel auftreten wird. Aber aus Offenbarung 13 sehen wir, Der Antichrist, dieses zweite Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm, wie Jesus Christus, wird verbündet sein mit dem Tier aus dem Meer. Das ist das kommende römische Reich. Und die werden zusammenarbeiten. Der Antichrist wird der größte Esoteriker aller Zeiten sein. Die Bibel sagt in Offenbarung 13, zweite Hälfte, er wird zum Beispiel Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Also Blitze vom Himmel herabkommen lassen. Das konnten die Baalspriester im Alten Testament nicht, in 2. Könige 17. Und damit war klar, dass Baal, der Blitz- und Regengott der Kanaaniter, ein Nichts war. Denn er konnte ja keinen Blitz schicken. Nur auf das schlichte Gebet, ohne Erregung, ja, der musste nicht eine Worship-Band haben, ein schlichtes Gebet, ja, die anderen schon. Die sind ja in Ekstase gekommen. Die wären froh gewesen um etwas, das sie anheizt. Aber die haben es mit ihren Methoden gemacht, auch mit Ritzen. Hat nichts gebracht. Das schlichte Gebet von Elia führt dazu, dass Gott Feuer vom Himmel, sprich ein Blitz, schickt. Und ganz Israel weiß, dass der Baal ein Nichts ist, aber der Herr ist der wahre Gott. Das war für sie der klare Beweis. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber der Antichrist wird alles auf den Kopf stellen. Gott wird erlauben, dass er das Zeichen tun darf, das sonst immer der Beweis war für den wahren Gott. Und noch etwas, im Alten Testament konnte man spotten über die Götzen. Das sind tote Klötze aus Holz oder aus Metall. Die haben einen Mund und die können nicht sprechen. Die haben Ohren und können nicht hören. Die haben Augen und sie können nicht sehen. Und so wird das beschrieben im Psalm 115, wie die Götter der Heiden eben solche stummen Rollklötze sind. Aber der Antichrist wird ein Götzenbild machen, das spricht und verlangt, dass alle, die es nicht anbeten, getötet werden. Ein Götzenbild, das spricht. Also das, was immer das starke Argument aus Psalm 115 sein konnte, diese Götzen sind nichts, wird plötzlich auf den Kopf gedreht. Und das sind nur zwei Beispiele, die in Offenbarung 13 gegeben werden. Das sind nicht alle Zeichen, die er tun wird. Das wird der größte Verführer aller Zeiten sein. Und er wird nicht nur Israel, die Masse in Israel verführen, sondern er wird auch die Masse im Widerstand an Römischen Reich, sprich in der EU, das Römische Reich, ja? Ja klar, ich meine, das hatten ja schon die Vorreiter, die Europavisionäre gesagt, wie zum Beispiel Emil Luss in den 1950er Jahren, wir brauchen nicht die Einheit zu schaffen, wir brauchen sie lediglich wiederherzustellen. Und Franz Blankart, einer unserer ehemaligen Staatssekretäre, hat als Europa-Befürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, gesagt, im Blick aufs neue Europa, ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Das Römische Reich kommt. Und es steht auf, wie ein Riese, noch etwas benommen, die Augen reibend, sich vom Lager, die Glieder reckend, erhebend. Aber dieser Antichrist wird also der Propagandaminister sein, dieses kommenden Führers über das Römische Reich, von dem Hitler nur ein Vorgeschmack war. Und es war schon so schrecklich. Aber es war nur ein Vorgeschmack. Der kommt noch. Und diese Zeit nennt die Bibel die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Und der Herr Jesus sagt hier der Gemeinde, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das könnte jemand sagen, aber alle diese Gläubigen aus Philadelphia, die sind gestorben. Und der Herr ist ja gar nicht gekommen. Natürlich sind die gestorben. Aber der Herr gibt diese Verheißung der Gemeinde und er spricht die damals Lebenden an, als die Generation, die das eben als die Lebenden erfahren wird. Die Lebenden haben diese Verheißung. Übrigens, das ist nichts Neues. Bei der Bibellektüre müssen wir immer auf das achten. Ein anderes Beispiel. 5. Mose 28. Da spricht Mose zum Volk Israel. Und er spricht das Volk an mit Du. In 5. Mose 28, Vers 64 sagt er zu dieser Generation, die die Wüstenwanderung erlebt hat und bereit war, nun unter Josua ins Land hineinzugehen. Dieser Generation sagt er: Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst da selbst anderen Göttern dienen. Sind die verstreut worden über die ganze Welt? Nein, natürlich nicht. Aber ihre Nachkommen? Ja, natürlich. Ab dem Jahr 70 nach Christus, nach der Verwerfung des Messias, wurde das jüdische Volk in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle 5 Kontinente der Welt, wörtlich alle 5 Kontinente, zerstreut. Genau wie es hier steht. Und wenn er sagt, Vers 65, und unter jenen Nationen wirst du nicht rasten, und deine Fußsohle wird keine Ruhestätte finden, und der Herr wird dir da selbst ein zitterndes Herz geben, erlöschende Augen und Verschmachten der Seele. War diese Generation im Konzentrationslager? In Ravensbrück? In Auschwitz? Nein. Aber ihre Nachkommen, sehr wohl. 66. Und dein Leben wird schwebend vor dir hangen, und du wirst dich fürchten Nacht und Tag und deinem Leben nicht trauen. Am Morgen wirst du sagen, wäre es doch Abend, bevor sie wieder in den Steinbruch müssen. Wäre es doch Abend, wegen der Furcht deines Herzens, womit du dich fürchten, und wegen des Anblicks deiner Augen, den du erblicken wirst. Sie gesehen haben, wie die anderen geschlagen, erschossen und verbrannt wurden in den Feuerofen. War das die Generation von damals? Nein. Aber Gott sieht sein Volk als eine Einheit. Und er spricht die damals Lebenden an, repräsentativ für die, die dann eben zu einer anderen Zeit die Lebenden waren, die diese Dinge erlebt haben. Und so ist es ganz natürlich, wenn der Herr spricht zu Philadelphia und er gibt den auf Erden lebenden Gläubigen, gibt er die Verheißung, ich komme bald, ich komme wieder. Das heißt aber nicht, dass sie alle das erleben werden. Und so müssen wir das verstehen. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Nun gibt es Leute, die sagen, hier sollte man nicht übersetzen, werde ich dich bewahren vor, sondern man sollte übersetzen, ich werde dich bewahren aus der Stunde der Versuchung. Das würde bedeuten, wir kommen in die Zeit des Antichristen hinein und seiner Verführung, aber werden aus dieser Zeit heraus entrückt. Jetzt habe ich hier beim Kleingedruckten geschrieben. Vor, was hier mit vor übersetzt ist, lautet auf Griechisch ek. Ek bedeutet unter anderem vor, aus. Jetzt kann man aber nicht mutwillig wählen, was einem besser passt. Wenn man gerne in die Zeit hineinkäme, übersetzt man aus. Wenn man nicht gerne hineinkommt, übersetzt man vor. Nein, hier ist es ja verknüpft mit dem Wort bewahren, griechisch tereo. Nun ist ganz wichtig, die Kombination tereo-ek kann nur bedeuten bewahren vor. Man kann nicht jemand aus etwas heraus bewahren. Ich habe ja schon oft das Beispiel erzählt, ein kleines Kind springt zu einem Fluss. Wenn man das Kind noch vorher erwischt, kann man es bewahren vor dem Wasser. Sobald es schon drin ist, kann man es nicht mehr aus dem Wasser heraus bewahren. Ja, einer meiner Söhne hat vor kurzem Jogging gemacht im Militär, nachts, mit noch 2 anderen Offizieren, und dann der eine wollte einen etwas speziellen Weg gehen und ist effektiv so in ein Wasserloch durchs Eis hineingefallen. Ja, also die konnten ihn nicht mehr bewahren vor dem Wasser. Vorher wäre er doch gegangen, hätten ihm gesagt, geh nicht diesen Weg, komm mit uns, den normalen Weg. Da hätten sie ihn noch bewahren können vor dem Wasser, ja. Aber er ging einen anderen Weg und ist hineingefallen, durchs Eis gebrochen und ja, wäre fast ertrunken. Da konnte man ihn nur noch aus dem Wasser retten, aber nicht bewahren aus dem Wasser. Bewahren bedeutet, dass man in eine Gefahrenzone nicht hineinkommt. Also tereo ek kann unmöglich, das ist sprachlicher Unsinn, bedeuten bewahren aus. wenn stehen würde sozo retten, dann kann man ja übersetzen sozo ek retten aus. Aber tereo ek bedeutet bewahren vor. Und dieser gleiche Ausdruck kommt noch vor in Johannes 17, Vers 15, noch einmal im Neuen Testament. Und niemand würde dort übersetzen, wenn der Herr Jesus bittet, den Vater bittet, er soll die Jünger bewahren vor dem Bösen. Niemand übersetzt bewahren aus dem Bösen. Das ist doch ein Unsinn. Nicht, dass wir zuerst ins Böse, in die Sünde hineinfallen und dann herausgeholt werden, sondern bewahren, dass wir nicht in den Bereich des Bösen hineinkommen. Und auch da gibt es noch Schlaumeier. Denen ist das so wichtig, dass die Gemeinde in die Zeit hineinkommt, dass sie sagen, nein, nein. Hier wird ja einfach gesagt, dass Gott bewahrt vor der Versuchung. Die Gemeinde wird bewahrt vor der Versuchung des Antichristen. Aber auch da hat man nicht genau gelesen. Die Bibel ist kein Roman. Es hat ja mal dieses dumme Buch gegeben, die Bibel als Roman. Nein, die Bibel ist Gottes Wort und wir müssen genau lesen. Ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Stunde ist die Zeitperiode. Vor der Stunde wird die Gemeinde bewahrt. Das heißt, sie kommt nicht in den Bereich dieser Zeitperiode hinein, die eben durch die Versuchung gekennzeichnet sein wird. Also das ist eine klare Verheißung und jetzt versteht man, warum eben dieser alte Schreiber in der Kirchengeschichte mit solcher Überzeugung schreiben konnte, die Heiligen werden nicht in diese schrecklichste Zeit der Menschheit hineinkommen. Und dann sagt der Herr Jesus, Vers 11, ich komme bald. Ja gut, jetzt kann jemand sagen, ja, aber bald. Hier steht doch jetzt bald. Das haben wir doch vorhin gelesen, Matthäus 25, nach langer Zeit und so weiter. Da hilft die alte Elberfelder. Ich halte die nach wie vor für die genaueste deutsche Übersetzung. Und in der Fußnote erklärt sie bei bald eigentlich schnell eilends. Weil der Ausdruck entachy ist eben ein Adverb. Das beschreibt, wie die Handlung getan wird, das Adverb, ja? Und so ist der Sinn, ich komme schnell eilends. Das heißt völlig plötzlich, überraschend, plötzlich. Also dieses viermal, ich komme bald in Offenbarung, kann man nicht benutzen, um zu sagen, hätte also nur noch ein paar Jahre dauern sollen, als Johannes um 95 die Apokalypse, die Offenbarung schrieb. Nein, die Verheißung sagt, der Herr kommt plötzlich. Und selbst wenn wir als Gläubige wirklich so leben, dass wir im Bewusstsein haben, jeden Tag wieder neu oder uns Mühe geben, uns immer wieder daran zu erinnern, vielleicht heute. Auch dann wird es plötzlich eine Überraschung sein. Wenn es wirklich, wirklich passiert, ja? Also gestern Abend hat mich mein Jüngster noch gefragt, er hat ja, habe ich schon gesagt, gewisse Fragen gehabt über Entrückung. Und dann hat er gesagt, ja, das könnte also geschehen, wenn du dann den Vortrag hältst morgen über Entrückung. Ja, natürlich. Aber ich bin überzeugt, wenn es plötzlich posaunen würde, wir wären alle sehr überrascht, obwohl wir gleich davon gelesen haben. Und dann hat er gesagt, dann könnte es auch in 5 Minuten geschehen. Das war noch gestern Abend. Ja, natürlich könnte es auch in 5 Minuten geschehen. Der Herr wird plötzlich kommen, aber er ruft uns auf, halte fest, was du hast. Dass wir das Glaubensgut, das wir erhalten haben, dass wir an dem festhalten, damit niemand deine Krone, also die Belohnung, wegnehmen kann. Der Herr wird plötzlich kommen, aber er ruft uns auf, halte fest, was du hast. Dass wir das Glaubensgut, das wir erhalten haben, dass wir an dem festhalten, damit niemand deine Krone, also die Belohnung, wegnehmen kann. Und so wird klar, durch die Wiederkunft Christi bei der Entrückung wird die Gemeinde gerettet vor dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 10, lese ich jetzt vor. 9 und 10, da geht es um die Bekehrung der Thessalonicher. Die waren ja eben erst zum Glauben gekommen. Denn sie selbst, das sind andere Leute, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch, den Thessalonichern, hatten. Und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Also die Thessalonicher hatten mit der Bekehrung eine klare Ausrichtung. Sie wollten jetzt dem lebendigen Gott dienen. Und zweitens, warten, bis sein Sohn kommt. Und sein Kommen hat den Sinn, uns zu retten vom kommenden Zorn. Dieser kommende Zorn haben wir beschrieben gefunden, zum Beispiel in Zephania 1, diese schreckliche Beschreibung über den Tag des Herrn, dieser Tag des Grimms, dieser Tag des Wolkendunkels und des Kriegsgeschreis. Von diesem kommenden Zorn Gottes über die Erde werden wir bewahrt werden und errettet werden, wenn Jesus kommt für die Erlösten. Jetzt gehen wir zu einer anderen Stelle, die ganz wichtig ist, 2. Thessalonicher 2. Das ist die Stelle, wo gesprochen wird über das, was zurückhält. Und der, der zurückhält, bis der Antichrist offenbar werden kann. Und da wird ja immer darüber diskutiert, was ist denn der, der zurückhält, was ist das, was zurückhält? Kapitel 2, Vers 1, im 2. Thessalonicher Brief. Wir bitten euch aber, Brüder, um der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus willen und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung. Hier haben wir den Ausdruck Ankunft oder Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Es ist nicht klar, wenn in der Bibel steht Ankunft oder Wiederkunft, ist das jetzt die Entrückung für die Gemeinde oder die Wiederkunft mit der Gemeinde? Hier kann man es ganz eindeutig sagen, weil die griechische Grammatik, es geht hier für die, die es wissen, was es ist, um die Regel von Sharp, kann man sagen, der Ausdruck die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin ist das Gleiche, wird identifiziert. Kann man also von der Grammatik her ganz eindeutig sagen, das ist nicht das Kommen des Herrn mit den Gläubigen und dann eben unser Versammeltwerden zu ihm bei der Entrückung. Es ist das gleiche Ereignis. Also hier geht es um die Entrückung. Der Herr kommt, unser Herr Jesus Christus, und wir werden zu ihm hin versammelt. Wir werden alle Zeit bei ihm sein. So haben wir das gelesen in 1. Thessalonicher 4. Und jetzt sagt Paulus, im Blick auf die Entrückung möchte ich, dass ihr nicht schnell in eurem Denken erschüttert werdet. Und nicht erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn oder der Tag des Christus da wäre. Die Thessalonicher haben Briefe bekommen, oder mindestens einen Brief von ihr Lehrern, die sagten ihnen, ihr seid jetzt bereits in der Zeit der großen Drangsal. Die Thessalonicher wurden nämlich verfolgt, grausam verfolgt. Und dann haben die Irrlehrer gesagt, schaut, das ist der Beweis. Wir sind bereits am Tag des Herrn oder am Tag des Christus. Ein anderer Ausdruck für diesen Tag des Gerichts, der großen Drangsal. Und der Wiederkunft Christi. Natürlich, er war noch nicht da, aber sie dachten, wir sind jetzt in der großen Drangsal. Und bald kommt der Richter der Welt. Und Paulus sagt, ich möchte nicht, dass ihr da in dieser Hinsicht erschüttert werdet, wenn ihr gefälschte Briefe bekommt, durch Brief als durch uns. Unter dem falschen Namen von Paulus haben die solchen Brief bekommen. Wie konnten die übrigens unterscheiden? Ganz einfach. Am Schluss des 2. Thessalonicher Briefes, im letzten Absatz, schreibt Paulus, das ist der Gruß mit meiner eigenen Hand. So schreibe ich in allen meinen Briefen. Also sie mussten nur den Schriftzug am Schluss anschauen. Das ist die Schrift von Paulus. Und dann konnten sie den 1. Thessalonicher Brief nehmen, vergleichen. Wow, genau die gleiche Schrift. Und der Brief, der sagt, ihr seid schon in der großen Drangsal, der hat eine andere Schrift, seine Fälschung. Er hat auch nicht überlebt. Nur der 1. und der 2. Thessalonicher Brief hat überlebt. Also die bekamen falsche Briefe. Dann kamen Leute, die sagten, so spricht der Heilige Geist. Ja, so prophetisch begabte Leute, die haben auch da etwas beigetragen. Und er sagt, erschreckt nicht weder durch Geist, noch durch Wort, keine falsche Predigt, noch durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Ihr leidet zwar, ihr werdet verfolgt, aber das ist noch nicht die große Drangsal. Übrigens, in Nordkorea gibt es diese Auffassung unter den verfolgten Christen, sie seien schon in der großen Drangsal. Und wir können das nachvollziehen. Die erleben heute genau das, was so viele vor ein paar Jahrzehnten in Europa in den Konzentrationslagern erlebt haben. Aber es ist eine falsche Lehre, die ihnen gesagt wird, sie seien jetzt schon in der großen Drangsal. Sie sind nicht. Sie leiden schrecklich, aber es ist nicht die große Drangsal. So sagt Paulus weiter, lasst euch von niemandem auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also er sagt, zuerst muss der große Abfall stattfinden. Abfallen können nicht die Heiden. Abfallen können nur die, die sich zum christlichen Glauben bekennen. Und hier sagt Paulus voraus, in der Endzeit wird es zu einem großen Abfall kommen, dass also die Massen das Christentum verwerfen werden. Und das hat es kirchengeschichtlich nur im 20. Jahrhundert gegeben. Und zwar speziell ab den 1960er Jahren. Der 68er Protest ist ganz direkt damit verbunden, dass Millionen von Menschen haben das Christentum klar verworfen, die sie früher dazugezählt haben. Das ist der Abfall, der muss zuerst kommen, sagt Paulus. Sonst kann man nicht sagen, wir sind schon in der großen Drangsal. Nun, in Nordkorea könnte man sagen, ja, aber der hat ja schon stattgefunden, also sind wir in der großen Drangsal. Paulus sagt, der Abfall komme und geoffenbart worden sei der Mensch, der Söhne, der Sohn des Verderbens. Das ist jetzt der Antichrist, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Der ist noch nicht gekommen. Der ist noch nicht gekommen. Und dann sagt er, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Also Paulus hat die jungbekehrten Thessalonicher bereits über dieses Thema unterrichtet. Also offensichtlich war das wichtig für bereits Jungbekehrte, darüber informiert zu sein. Und jetzt sagt er, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass ihr zu seiner Zeit geoffenbart werde. Und da sagen, da können wir sagen heute, oh, da wären wir auch gerne dabei gewesen, bei diesem Unterricht in Thessalonich. Dann wüssten wir, was wahr ist. Die Thessalonicher wussten, was wahr ist. Aber wie können wir wissen, was wahr ist, wenn es nicht steht? Da hält etwas zurück, damit der Antichrist nicht offenbar werden kann. Und dann sagt Paulus ein neues Geheimnis. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Weg ist und dann wird der Gesetzlose geoffenbart. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit bedeutet, im Bereich des Christentums, das ja ein Geheimnis war, die Gemeinde war ein Geheimnis im Alten Testament, im Bereich des Christentums wird sich das Böse mehr und mehr entfalten bis zum großen Abfall. Das findet man im Alten Testament nicht. Das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Also, er sagt, aber das ist schon jetzt wirksam. Und diese Gesetzlosigkeit ging weiter, schon durch die 2000 Jahre hindurch. Nur ist jetzt, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Denn der Herr Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also das Böse entfaltet sich innerhalb der Christenheit. Und jetzt versteht man, warum so viel Böses durch die Kirchengeschichte im Christentum geschehen konnte. Aber da war eine Kraft da. Da war jemand da, der zurückhält. Zum Beispiel im 4. Jahrhundert war die Christenheit vor der Frage, ist Jesus Christus Gott oder ist er ein Geschöpf? Und die Verdorbenheit war schon so weit fortgeschritten in der Christenheit. Und trotzdem ist es dazu gekommen, dass auf dem Konzil von Nicäa bezeugt wurde, dass Jesus dem Vater gleich ist. Da gibt es Leute, die frech sagen, tja, das war eben eine Erfindung von damals, das kommt aus dem griechischen Denken. Nein, das kommt aus der Bibel. Aber es ist ein Wunder, dass es eben gerade durch das griechische Denken nicht dazu kommen konnte, dass die Christenheit diese Irrlehre angenommen hätte. Christus sei nur ein Geschöpf. Und so hat also der Heilige Geist so stark gewirkt in all dieser Gesetzlosigkeit. Man sieht, was da gegangen ist bei diesem Konzil von Nicäa. Der Heilige Geist gewirkt, das Böse zurückgehalten. Sonst wäre die ganze Christenheit dort in eine grundsätzliche Irrlehre hineingekommen. und so weiter. Und auch in der Reformation hat der Heilige Geist plötzlich dieses Bollwerk von Rom aufgebrochen, dass die Menschen wieder zur Bibel zurückkehren konnten. Das ist dieser, der zurückhält, der Heilige Geist. Die einzige Kraft, die auf Erden ist, die wirklich das Böse zurückhalten kann. Wir Christen können nicht sagen, wir, die Gemeinde, halten das Böse zurück. Nein, wir nicht. Aber wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann kann der Herr so durch uns wirken. Aber es ist der, der zurückhält, das ist der Heilige Geist. Ja, aber was ist denn das, was zurückhält? Ganz einfach, der Heilige Geist. Ja, aber der Heilige Geist ist ja männlich. Und auf Griechisch? Ah ja, top Neuma, das Geist. Das Heilige Geist, sagt man auf Griechisch. Weil das eben im Griechischen ist das sächlich, genauso wie das Fräulein auf Deutsch auch sächlich ist. Ja, das ist einfach so. Und auf Deutsch ist der Butter ein Mann und auf Hochdeutsch eine Frau. Also das Geschlecht hat nicht zwingend etwas zu tun mit dem Begriff biologisches Geschlecht. Und so, das Geist ist eben das, was zurückhält. Aber der Heilige Geist ist nicht einfach eine unpersönliche Kraft. Er ist Gott, der Heilige Geist, der zurückhält. Und wenn er weg ist, dann kann der Gesetzlose kommen. Also er könnte jetzt schon leben. Versteht nicht, dann kann er geboren werden, sondern dann kann er offenbar werden. Der könnte jetzt leben, aber niemand von uns kann herausfinden, wer der Antichrist sein wird. Das ist so ärgerlich. Die ganze Zeit haben Leute, Kissinger, ist ein Jude. Kissinger ist schon längst over. Vorbei. Und wir können nicht wissen, er kann leben, aber offenbar werden kann er erst dann, wenn der zurückhält, weg ist. Wann geht der Heilige Geist weg? Bei der Entrückung. In Offenbarung 22 heißt es, der Geist und die Braut sagen, komm. Der Herr Jesus bezeugt dann, ich komme schnell, eilends. So hört die Offenbarung auf. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wenn dann der Herr Jesus kommt, wird die Gemeinde ihm entgegengerückt werden. Und dann wird Pfingsten umgekehrt werden. An Pfingsten kam Gott, der Heilige Geist, um auf der Erde in der Gemeinde zu wohnen. Und während dieser ganzen Zeit, wo das Geheimnis der Gesetzlosigkeit sich entfaltet hat, das Böse zurückzuhalten, aber wenn er dann weggeht, dann wird es sich voll entfalten im Kommen des Antichristen. Und so sehen wir, also der Antichrist kann gar nicht offenbar werden, wenn die Gemeinde noch da ist. Und dann heißt es, der Herr Jesus wird ihn dann verzehren durch die Erscheinung seiner Ankunft. Aber das ist natürlich das Kommen dann in Macht und Herrlichkeit mit allen Gläubigen. Also die Entrückung und dann kommt die Stunde der Versuchung und dann kommt der Herr und er wird den Antichristen am Ende der Stunde der Versuchung wird er vernichten. Und jetzt noch was Wichtiges. Die Stunde der Versuchung ist nicht das gleiche wie die große Drangsal. Nicht das gleiche heißt, das deckt sich nicht vollständig. Die große Drangsal ist in der Bibel, Matthäus 24, diese schrecklichste Zeit auf Erden, wo die Menschheit an den Abgrund der Selbstvernichtung kommt und nach Offenbarung 11 wird diese Zeit dauern 3,5 Jahre. Das ist die große Drangsal. Aber der Antichrist tritt nicht erst auf beim Beginn der großen Drangsal, sondern schon klar davor. Und wird sein Verführungswerk schön vorbereiten und aufbauen, bis dann die große Drangsal kommt. Das heißt, die Gemeinde muss nicht nur knapp vor der großen Drangsal, sondern vor der Stunde der Versuchung entrückt werden. Der Antichrist kann gar nicht kommen. Und jetzt wird klar, in Offenbarung 2 und 3 haben wir die Briefe an die 7 Gemeinden. Da geht es eben um, der Herr spricht zu denen, die auf Erde seine Zeugen sind. Und dann Kapitel 4, Vers 1, da wird Johannes in den Himmel entrückt. Entrückt, schon interessant, ja? Aber Johannes. Und dann sieht er im Himmel den Thron Gottes, im Allerheiligsten des Himmels. Und rund um den Thron sieht er 24 Älteste in weißen Gewändern mit goldenen Kronen. Und um die 24 Ältesten herum hunderte von Millionen Engeln, die Jesus Christus, das Lamm Gottes, anbeten. Und dann kommt Jesus Christus, das Lamm Gottes, nimmt das Buch mit den sieben Siegeln in Empfang und öffnet ein Siegel und das andere ab Kapitel 6 und dann kommen die Gerichte der Apokalypse über die Erde. Nun, ist es ganz wichtig zu wissen, wer sind die 24 Ältesten? Johannes kannte sie vom Tempel her. Die 24 Ältesten waren die Leiter der 24 Priesterklassen im Tempel. Eigentlich war immer nur eine am Werk, von Sabbat bis Sabbat, das ganze Jahr hindurch. Aber beim Passafest, beim Wochenfest und auch beim Laubhüttenfest, weil alle Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem kommen mussten, da mussten alle 24 Ältesten mit dem ganzen Priestervolk antreten. Es gab so viel Arbeit. Jetzt kommt Johannes in den Himmel und er sieht die 24 Ältesten. Das gesamte Priestervolk ist im Himmel. Wer ist das Priestervolk? Sind das die Engel? Nein, die Engel sind um die 24 Ältesten herum. Ja, ist das Israel? Nein, Offenbarung 7 sind die 144.000 aus Israel, die sind da auf der Erde. Ja, sind das die Leute aus allen Völkern, die durch die große Drangsal gehen? Nein, die kommen in Offenbarung 7, zweite Hälfte vor. Ja, wer sind dann die 24 Ältesten oben? Ein Priestervolk, das keine Engel sind, die auch nicht zu Israel gehören und die auch nicht einfach die Nationen sind, die durch die Drangsal gehen. Wer sind die 24 Ältesten? Ja, ganz einfach. Offenbarung 1, Vers 5. Also meine, die Offenbarung ist ja schon genug schwierig, da muss man sie nicht noch komplizierter machen, als sie ist. Offenbarung 1, Vers 5, da wird doch gesagt, an wen richtet sich die Offenbarung? Vers 4 sagt schon, Johannes den sieben Gemeinden. Und dann in 5b, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von der Gemeinde wird gesagt, der Jesus hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern für Gott, seinen Vater. Die 24 Ältesten haben weiße Priestergewänder, goldene Kronen. Das ganze Priestervolk der Gemeinde ist oben. Nicht nur ein Teil, alle, in einem Nu. Dann beginnt der Herr Jesus mit den sieben Siegeln. Und darum sagt 2. Thessalonicher, ich möchte nicht, dass euch jemand eben verführt und eure Gesinnung erschreckt, indem er sagt, der Tag des Herrn ist da, die Gemeinde ist in der großen Drangsal. Nein, die geht vorher weg. Aber wir können durch ganz schreckliche Dinge auch vorher noch hindurchgehen. Das ist nicht einfach die Versicherung, uns geht es immer gut. Es ist erstaunlich, wie es uns jetzt gut geht. So im Allgemeinen meine ich. Viele Einzelne gehen durch ganz schwere Nöte hindurch. Aber der Aufbau der Offenbarung macht das schon ganz, ganz klar. Und da möchte ich noch ganz kurz verweisen, wenn ich ein bisschen überziehen darf. Ja, die Pause ging zu lang. Galater 3, Vers 28, da sagt der Apostel Paulus, da ist nicht Jude noch Grieche. Das heißt, in der Zeit der Gemeinde ist die Vorrangstellung der Juden aufgehoben. Also messianisch gläubige Juden, die haben keinen höheren Platz in der Gemeinde als solche, die aus den Völkern sind. Diese Unterscheidung spielt vor Gott keine Rolle. Und nun sehen wir aber, dass Gott in Römer 9 bis 11 erklärt, dass Israel als Volk einst das Zeugnis Gottes war auf Erden. Aber durch die Verwerfung des Messias wurde dieses Volk auf die Wartebank als Volk gestellt. Und Römer 11 sagt, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wenn also diese von Gott bekannte Zahl von Menschen, die aus den Heidenvölkern zum Glauben gekommen sind, dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann wird Israel wieder seinen Platz als Zeugnis hier auf der Erde einnehmen. Aber dann wird wieder unterschieden, da ist Jude und da ist Grieche. Heute aber nicht. Das heißt, wenn ein Jude heute zum Glauben kommt, dann gehört er zur Gemeinde. Da ist nicht Grieche und da ist nicht Jude. Aber wenn die Gemeinde weggeht, dann kann man sagen, das ist Jude und das ist Grieche. Also die Gemeinde muss weg, damit Israel seinen Platz wieder bekommen kann. Alles müssen wir einfach an seinem Platz lassen und nicht das eine auf Kosten des anderen eben aufgeben. Und dann noch zum Schluss die typologische Parallele im Alten Testament. Henoch, sein Name bedeutet eingeweiht, belehrt. Eingeweiht ist mein Geheimnis, ja? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, werden aber alle verwandelt werden, in einen Nu. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott hatte ihn entrückt. Das ist ein Vorgeschmack, ein Bild im Alten Testament auf die Entrückung. Und wann geschah die Entrückung Henochs? Vor der Sintflut. Aber Noah, der Stammvater von Israel und allen Völkern auf der Erde, ging durch die Sintflut hindurch. Genauso wie nach Offenbarung 7, der Überrest aus Israel und ein Überrest aus allen anderen Völkern, Menschen, die das Evangelium bis zur Entrückung nicht gehört haben, die können sich noch bekehren. Und die werden dann durch die große Drangsal hindurchgehen, so wie Noah und seine drei Söhne durch die Flut hindurch gerettet wurden. Aber Henoch ist ein wunderbares alttestamentliches Bild für die Gemeinde, die entrückt werden wird, vor dem weltweiten Gericht. Ja, also, dann machen wir hier Schluss.